Er spricht von sich selber ja immer als der Walt Disney unserer Generation.
Inspiration kann von verschiedensten Orten kommen. Der Bowerman wurde zum Beispiel von einem Waffeleisen inspiriert.
Also Apple und iPhones sind so das einzige Beispiel, das mir einfällt, weswegen Menschen in Schlangen vor Läden gekämpft haben, weil sie gesagt haben, das muss ich haben.
Der Phil Knight hat keine Leute eingestellt, in erster Linie auch für Managementpositionen, die gut im Schuhe bauen waren, sondern er hat Buchhalter und Anwälte eingestellt.
Die Begehrlichkeit war nicht mehr so groß. Plötzlich konnte man diesen Schuh im Laden kaufen. Wie uncool ist das denn?
Das ist vielleicht total dumm und vielleicht sogar lebensgefährlich, was der macht, aber auf jeden Fall reißt es einen mit.
Also wenn man das so liest und hört, würde man jetzt spontan nicht glauben, dass der Typ Nike aufgebaut hat.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 8 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir sprechen heute über ein Thema, das in den letzten Jahren extrem an Fahrt aufgenommen hat, nämlich über das Sneaker-Business. Aber bevor irgendwas, das Handelsblatt ist auch auf der Suche nach Learnings und zwar zum Thema Podcasting. Ihr findet eine Umfrage im Beschreibungstext. Es wäre sehr nice, wenn ihr daran teilnehmen könntet. Noch zwei weitere Bitten von mir. Bewerten ist immer super für so einen Podcast und auch über ein Abo würden wir uns sehr freuen. Aber jetzt zu den Sneakers.
Genau, denn wir wollen ja irgendwann auch eine Folge über das Podcast-Business machen und bis dahin ist es noch ein langer Weg. Und ich glaube, das Sneaker-Business ist eine Branche oder ein Business, an dem wir uns wirklich alle ein Beispiel nehmen können. Das betrifft zum einen den Umsatz. Ich war selber überrascht. Nike und Adidas machen jeweils zwischen 20 und 30 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Und Sneaker haben einen Zweidrittelanteil am Umsatz. Das hätte ich nie gedacht.
Wow.
Ich hätte gedacht, gerade bei so einer Brand wie Nike, dass du auch wahnsinnig viel über T-Shirts, über Hosen, über Caps und sonstige Accessoires oder Trikots passiert. Aber nein, zwei Drittel vom Umsatz sind tatsächlich durch Sneaker. Und nicht nur machen die Brands an sich 20 bis 30 Milliarden Euro Umsatz, sondern auch der Resale-Markt von Sneakern, also der Markt für gebrauchte Sneaker und Sammlerstücke machte 2018 einen Umsatz von 24 Milliarden Dollar. Es ist wirklich unfassbar und deswegen auch wenig überraschend, dass einer der 25 reichsten Menschen der Welt aus dem Sneaker-Business kommt, nämlich der Gründer von Nike, Phil Knight.
Ja, Sneaker sind der wichtigste Eckpfeiler der Streetwear-Kultur, die in den letzten Jahren ja auch den Modemarkt nachhaltig umgekrempelt hat. Was mal als Sportschuh begann, ist mittlerweile selbst in Chefetagen allgegenwärtig. Das wirst du wissen, Philipp. Da bewegst du dich ja öfter. Von der Jugendkultur, in der ich mich immer noch bewege, ganz zu schweigen. Da natürlich sowieso. Heute kommt uns das selbstverständlich vor, aber wir haben uns gefragt, wie wurde aus einem Sportartikel eigentlich so eine popkulturelle Ikone? Und was kann man von dieser wahnsinnig spannenden Branche lernen?
Und warum ausgerechnet Sneaker? Ne? Weil im Endeffekt sind das ja nur Klumpen Gummi mit ein paar Schnürsenkeln dran. Und wie konnte das passieren, dass diese Klumpen Gummi mit Schnürsenkeln dran so emotional ja aufgeladen wurden, kann man ja fast sagen. Es gibt ja noch ein paar andere Kleidungsstücke. Ne, es gab mal eine ganze Zeit lang, da hat man viel über Caps gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die New Era Caps und die ganzen Geschichten erinnerst.
Klar.
Natürlich immer mit Sticker oben drauf, ne? Den durfte man nicht abmachen.
Da
ist man dann vier Wochen mit rumgelaufen.
Bitte? Vier Monate, damit es immer brandneu aussieht, ja.
Genau, mit Caps und vielleicht noch mit ein paar anderen Geschichten, aber Sneaker sind ja wirklich in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren immer wichtiger geworden. Und wenn man sich so ein bisschen die Historie anschaut, stellt man relativ schnell fest, dass das Sneaker-Business unter anderem durch Kollaborationen groß geworden ist. Und das in allererster Linie mit Sportlern, aber eben auch mit Musikern. Und da sehen wir ganz viele Schnittstellen zu den letzten Folgen von Learnings. Wenn wir über Sportler-Kombinationen bzw. Kooperation sprechen, muss man natürlich über Chuck Taylor sprechen, die allererste Kollaboration einer Sneaker-Brand mit einem Profisportler. Chuck Taylor, damals Basketballer. Wir sind im Jahr 1920. Wir haben alle irgendwann in unserer Karriere, in unserem Leben mal Chucks getragen. Deswegen kennen wir alle die Sneaker. Finde ich auch bemerkenswert, dass die Sneaker über 100 Jahre irgendwie immer cool geblieben sind. Und ich finde, man kann sie auch heute noch tragen. Dann gibt es aber auch Beispiele wie den Tennisspieler Stan Smith. Zu meiner großen Überraschung, der meistverkaufte Sneaker aller Zeiten. Adidas gibt den Verkauf mit über 100 Millionen Exemplaren an. Also wirklich unfassbar. Und dann natürlich Michael Jordan. Ne, spätestens seit The Last Dance haben wir ihn alle auf dem Schirm, für die, die ihn vorher nicht gekannt haben. Und ja, die Air Jordans sind natürlich eine Ikone, da werden wir nachher noch wahnsinnig viel drüber sprechen. Interessanterweise wurde vor 3 oder 4 Wochen der erste von Michael Jordan designte und selbst getragene Schuh bei Sotheby's versteigert für $560,000. Da sieht man mal, was Turnschuhe wert sein können. Aber auch jenseits der Sportler-Kooperation ging da einiges. Da werden wir natürlich über Kanye West sprechen heute. The Louis Vuitton Don, der Mann, der uns in Sneaker-Jeans gepresst hat und Yeezys groß gemacht hat. Aber auch andere Kollaborationen. Ne? Ich wollte damals unbedingt den G-Unit-Sneaker von Reebok haben. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Jay-Z hatte auch entsprechende Kooperationen. Beyoncé, Rihanna. Mhm. Also das Thema Kooperation, Kollaboration war in der Sneaker-Branche immer wahnsinnig wichtig und ist sicherlich auch einer der Treiber dafür oder Geheimnisse dahinter, wieso aus einem Klumpengummi mit Schnürsenkeln ein Milliarden-Business wurde.
Ja, ich habe mir für heute wieder vorgenommen, den Geschichtslehrer raushängen zu lassen und hier ein bisschen Groundwork beizutragen, um zu gucken, wie sind wir eigentlich dahin gekommen, dass ein 50 Cent später mit eigenen Turnschuhen Geld machen konnte, und habe mir dafür eine unglaubliche Startup-Geschichte angesehen, nämlich die von Nike. Du hast Phil Knight schon erwähnt, der hat 2016, noch gar nicht so lange her, seine Biografie veröffentlicht, die heißt Shoe Dog. Und das ist eine sehr, sehr spannende Story, angereichert mit Wahnsinnszitaten, die da auch drin stecken. Netflix möchte das Buch verfilmen. Da können wir dann nochmal eine zweite Folge machen, wenn es die Netflix-Doku auch gibt. Und Bill Gates, der aber auch in dem Buch vorkommt, hat das Buch auch sehr gelobt und vor allem auch, dass Knight viel offener sei als die meisten Unternehmer in dieser Biografie. Da kann ich zustimmen. Also das ist schon mal eine Empfehlung für alle, die sich für Startups, Unternehmertum, Sport, Sneakers und Streetwear interessieren. Wer nicht das ganze Buch lesen will, ich werde es ja gleich ein bisschen zusammenfassen. Wie immer die Frage, soll ich damit anfangen?
Auf jeden Fall, lieber Tobias.
Okay, dann gehe ich in die Geschichte und gleich kommen wir zu den ganzen spannenden Beispielen aus unserer Zeit. Also, das Buch beschreibt so eben die Grundlagen, die Basis, auf der der ganze Wahnsinn der letzten 20 Jahre stattfand. Und man vergisst es ja manchmal fast heute, Sneakers sind zwar inzwischen Mode, aber eigentlich erstmal Sportschuhe. Das heißt, da geht es um Performance. Und wenn ich mich dann gefragt habe, was macht diese Branche eigentlich aus, dann macht die Technologie aus und Innovation. Darum ging es gerade zum Anfang, wie kann man die bestmöglichen Sportschuhe, leistungssteigernde Sportschuhe entwickeln. Phil Knight hat seine Firma 1924 gegründet, damals noch unter dem Namen Blue Ribbon, gemeinsam mit Bill Bowerman. Und Bill Bowerman war sein Lauftrainer an der Uni. Phil Knight war leidenschaftlicher Läufer, vielleicht ist das auch heute noch mit über 80 Jahren. Und sein Trainer Bowerman war nicht nur erfolgreich, sondern auch sehr innovativ. Und der hat konstant an den Schuhen gebastelt von seinen Studenten, die er da über den Platz gescheucht hat. Und am Ende meinte Phil Knight, ist er in kompletten Eigenbauten von seinem Trainer gelaufen. Also fand ich auch sehr interessant. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, wenn ich jetzt versuchen würde, einen Schuh zu bauen. Aber okay, er hat das gemacht und konnte das. Und auch bei Nike später, als die beiden dann zusammengearbeitet haben, war dieser Erfindergeist immer sehr wichtig. Dann habe ich mich ein bisschen gefragt, okay, was können wir daraus mitnehmen? Ich wollte nicht anfangen, selber Schuhe zu bauen, aber wie kommt man eigentlich auf innovative Ideen? Und da gibt es schöne Anekdoten in dem Buch. Das Fazit wäre dazu, so ein bisschen Inspiration kann von verschiedensten Orten kommen. Der Bowerman wurde zum Beispiel von einem Waffeleisen inspiriert und hat dann angefangen, das Waffeleisen und noch drei andere der Familie kaputt zu machen, indem er da Gummi reingegossen hat, und hat so eine legendäre Sohle entwickelt. Ein anderer Sneaker-Entwickler, Kichihiro, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kichihiro Onitsuka von Onitsuka Tigers, kennt man vielleicht auch, Sneakers aus Japan, die werden heute noch öfter vorkommen. Der hat beim Essen sich so einen Tintenfischarm in seinem Essen angeguckt, hat sich die Saugnäpfe angesehen und daraus dann hinter eine Sohle entwickeln lassen. Ja, also es können die verschiedensten Dinge sein, und irgendwann stand auch mal einer bei Adidas und dann bei Nike im Büro und hat gesagt, ich habe einen Weg gefunden, wie man Luft in Sohlen reinkriegen kann. Adidas hat übrigens gesagt, was für ein Quatsch, und abgelehnt, und Nike hat es dann gemacht. Und auch die Geschichte von Nike selbst, die Unternehmensgeschichte, beginnt mit einer damals noch innovativen Idee, nämlich der Möglichkeit, die Globalisierung auch für den Schuhmarkt zu nutzen. Da habe ich mich dann gefragt, wie kommt man eigentlich auf Geschäftsideen? Und da ist es auch sehr interessant, was Phil Knight so erlebt hat. Denn diese Diese Vision hatte er erstmal noch gar nicht, dass eines Tages alle Leute auch in den Chefetagen Sneakers lernen könnten. Die hatte eher der Onitsuka. Der hat mal gesagt, everyone in the world will wear athletic shoes all the time. I know this day will come. Phil Knight hat soweit vielleicht gar nicht gedacht. Der war einfach begeistert vom Laufen. Und während er studiert hat in Stanford, hat er eine Hausarbeit geschrieben, wo er sich mit der Frage beschäftigt hat, can Japanese sports shoes do to German sports shoes what Japanese cameras did to German cameras? Also Kameras, oder man kennt es auch von den Autos, ja, da waren plötzlich die Japaner preis-leistungsmäßig besser als die Deutschen. Und er hat sich gedacht, das müsste doch auch mit meinem Lieblingsthema Laufschuhen gehen. Nach dem Studium wollte er das dann ausprobieren. Und da hat man dann gesehen, was einen Macher ausmacht. Der hat erstmal eine Weltreise gemacht. Zu einer Zeit, wo 90% der Amerikaner noch nie ein Flugzeug betreten hatten, war er einer der frühen Backpacker. Und bei seinen Reisen ist er dann natürlich auch nach Japan geflogen und dachte sich, ich probiere das aus. Ich rufe diese Onitsuka Company mal an und frage mal nach, ob ich nicht den Vertrieb von deren Schuhen in den USA machen könnte. Er hat das Meeting wirklich bekommen. Sein Pitch war so ziemlich genau die Hausarbeit, die er in Stanford vorbereitet hatte. Und er hat tatsächlich einen Vertriebsdeal bekommen, um Onitsuka in den USA zu vertreiben. Und als er dann wieder zu Hause war, hat er sogar seinen alten Coach Bauermann überzeugt bekommen, mit ihm gemeinsam eine Firma zu gründen. Was steckt jetzt dahinter, abgesehen davon, dass ich das einfach unglaublich finde, das so durchzuziehen, einfach in so ein damals auch noch so super fremdes Land, ja, heute ist die Welt etwas zusammengerückter, selbst der Zweite Weltkrieg war ja noch nicht mal ewig lange weg, da haben die noch gegeneinander gekämpft und die USA haben Atombomben auf Japan geworfen und er fliegt da einfach hin und sagt, Telefonbuch, Onitsuka, ich rufe mal an, kann ich ein Meeting haben, ich würde gerne eure Schuhe vertreiben, ich bin 24 Jahre alt oder so, ich weiß es nicht genau. Okay, das ist schon mal krass, aber auch auf die Idee zu kommen, weil ich ja hier bei dem Thema innovative Ideen bleiben wollte. Ich finde die Transferleistung beeindruckend, was bei Fotoapparaten und Autos geht, geht auch bei Sneakers. Das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis von Produkten in Asien ausnutzen. Deshalb wäre mein erstes Learning für heute, Innovation bedeutet meist vorhandene Dinge originell zu verknüpfen. Finde etwas, das funktioniert, verstehe, warum es funktioniert und wende es auf einen anderen Bereich an. Zum Beispiel von Fotoapparaten übertragen auf Sportschuhe.
Eigentlich unglaublich, wenn man darüber nachdenkt, dass es Nike erst 55 Jahre gibt, oder? 56 Jahre.
Ja, die kamen also vergleichsweise spät, da war Adidas schneller auf jeden Fall, ja.
Wahnsinn, ja. Also nicht nur, dass sie nach Adidas, Puma und Reebok kamen, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der sie die alle überholt haben.
Ja.
Und die Größenordnung, die Nike angenommen hat, also das ist ja absolut bemerkenswert und ich würde dir zustimmen, ich glaube gerade die Innovationskraft und ich finde das Beispiel, das eben gebracht wurde mit den Luft in den Sohlen, genau, bringt es auf den Punkt. Ne? Adidas lehnt das ab, ist da wahrscheinlich an der Stelle einfach ein Stück weit zu konservativ, zu defensiv. Mhm. Nike schlägt zu und hat plötzlich die Airsohle und die Airsohle ist ja bekanntlich eines der Ausweiszeichen oder Eigenschaften der Sneaker auf jeden Fall.
Ja, zum Beispiel auch von den Air Jordans, ne, die dann Jahre später dann nochmal das Sneaker-Game komplett umkrempeln sollten. Und das fand ja auch bei Nike statt. Wieder der Verweis, ja, unsere zwei Folgen zu den Chicago Bulls und die Netflix-Doku The Last Dance, da kommt das auch mal vor, dass der Jordan eigentlich lieber zu Adidas wollte, aber Nike sich dann sehr um ihn bemüht hat und die Mutter meinte, hör dir das doch mindestens mal an und so viel Geld, wie die bieten, willst du das nicht vielleicht machen? Und so ist er dann am Ende bei Nike gelandet und hat da eine komplett eigene Modelinie bekommen oder erstmal eine eigene Schuhlinie, die ihm zum Beispiel Converse nicht geben wollte zu der Zeit. Ja, und da war dann natürlich zum einen der Celebrity wichtig, Michael Jordan, und zweitens aber auch dann, ja, wir haben Luft in den Sohlen und die anderen vielleicht nicht. Ja, also Innovation und ein Fokus auf Produkt kann man da schon mal so ein bisschen festhalten als vielleicht ein Merkmal, würde ich aber gerade sagen, für die Zeit, wo Sneaker in erster Linie performance-orientierte Sportschuhe waren. Heute immer noch wichtig, aber heute geht es doch eigentlich mehr um Mode dabei, oder?
Finde ich eine total spannende Frage. Ich habe vor einigen Wochen erst mit einem Kollegen darüber diskutiert, ob es bei Sneakern eigentlich nur um Optik, Marke und Coolness und emotionalen Mehrwert geht oder tatsächlich auch um die Qualität und Innovation. Mhm. Ich glaube, im Hochleistungssport oder generell im Sportbereich ist die Qualität des Produktes im Sinne von fortschrittliche Technologie wahnsinnig wichtig. Ansonsten reden wir natürlich über Verarbeitungsqualität, wir reden darüber, dass er bequem ist, dass man gut drin laufen kann, aber es ist eben dann doch wahrscheinlich am Ende des Tages ein bisschen mehr der emotionale Zusatznutzen, ja, als die technische Innovation. Aber ich glaube, das eine bedingt das andere, denn es kann nur dann cool werden und angesagt sein, wenn man die richtigen Leute auf seine Seite bekommt, für seine Company begeistert bekommt. Du hast ja gerade das Beispiel Michael Jordan bei Nike genannt. Hm. Und die wiederum tragen dann dazu bei, dass etwas so derart emotional aufgeladen wird, dass wir alle sagen, ey, das muss ich einfach haben, egal was es kostet.
Ja.
Ich finde, das ist ein super Beispiel, wie es laufen kann und eine super Überleitung tatsächlich zu Kanye West, der ja auch, ich sag mal, den Beginn seiner Sneaker-Karriere bei Nike hatte, Air Yeezys, genau, ich wollte gerade sagen, die Red October, aber die Red October waren ja dann die Special Edition, die heute noch eigentlich auf jedem Sneaker-Foto zu sehen sind, wenn es irgendwie um Sneaker als Luxusgut geht, ne? Also wenn du StockX eingibst oder irgendwie ein Report, du findest immer die Air Yeezy Red October. Und Kanye West ist ja von Beginn an jemand, der Branchen versucht, komplett umzukrempeln. Ne? Später im Sneaker-Business, aber auch zu Beginn seiner Karriere im Musik-Business. Er spricht von sich selber ja immer als der Walt Disney unserer Generation. Ich kenne ganz viele, die dann die Augen verdrehen, meine Frau an vorderster Front. Ich würde das ja tatsächlich unterschreiben. Ja, also ich habe da gar kein Problem damit zu sagen, Kanye West ist der Walt Disney meiner Generation. Ich kann nur für mich sprechen. Und mich hat alles, was Kanye West gemacht hat, von seiner Mucke für Jay-Z, seine ersten beiden Alben, die zweifelsfrei Klassiker sind, aber auch später die ganzen Watch the Throne-Geschichten, klamottentechnisch. Er hat Louis Vuitton cool gemacht, er hat Skinny Jeans cool gemacht, er hat Backpacks cool gemacht. Und jetzt eben mit dem Yeezy wahrscheinlich den Schuh unserer Dekade geliefert. Von dem her, ja, also für meine Generation ist er auf jeden Fall einer der ganz, ganz, ganz wenigen oder maßgeblichen Personen, die uns, glaube ich, beeinflusst haben und dahin gebracht haben, wie wir heute fashion- und stylemäßig ticken. Kommen wir zu der Kooperation im Sneaker-Bereich. Und tatsächlich ging es da so um 2007 los, als er sich mit Nike an einen Tisch gesetzt hat. Und wie es früher so üblich war, hat man nicht als Designer mit am Tisch gesessen und als jemand, der das Business maßgeblich mitgestalten kann, sondern war eher so Testimonial. Ja, also du weißt halt, irgendwie ein cooler, angesagter Künstler, hast du nicht irgendwie Bock, mit uns Schuhe zu machen. Das war Kanye West von Anfang an viel zu wenig. Und interessanterweise war Kanye West bei Nike auch der erste Musiker bzw. Nicht-Sportler, der überhaupt einen solchen Kooperationsdeal bekommen hat. Das wusste ich auch nicht. Und er hat sich von Beginn an nicht mit der Rolle des Zuschauers oder des Testimonials zufrieden gegeben und war in der Produktentwicklung maßgeblich involviert. Und der Designer, mit dem er das zusammen gemacht hat, sagt auch, seitdem hat er den größten Respekt überhaupt für Kanye West, weil er einfach ein großer Visionär ist und einfach 2-3 Jahre im Voraus denkt. Ne? Ich erlebe das heute noch, wenn ich mir die neuesten Yeezy-Modelle angucke, denke ich immer, wer zur Hölle soll die tragen? Interessanterweise war das ja bei gefühlt allen Dingen so, die er angepackt und rausgebracht hat. Und kurz danach wurde uns dann allen irgendwie klar, dass es absolut funktioniert. Und es begann eben damals bei Nike mit dem Air Yeezy 2009, dem Air Yeezy 2 2012 und dann später eben dem Red October. Damals hat man 5000 Stück produziert, also eine extrem limitierte Auflage. Und das hat natürlich die Begehrlichkeiten geweckt. Ja, und das war vielleicht nicht der Anfang, aber definitiv eine Zeit, in der das ganze Thema Limited Sneaker nochmal einen anderen Twist bekommen hat und eine andere Dimension.
Ja.
Und als er dann rüber zu Adidas ist, hat sich seine Denke und Herangehensweise so ein bisschen geändert. Er ist ja auch weggegangen von Nike, weil er damals keine Tantiemen und keine Beteiligung bekommen hat. Er hat immer gesagt, warum bekommt Michael Jordan hier eigentlich 5% von allem und nicht gar nichts? Das kann nicht sein. Also das waren immer so seine zwei Pain Points. Er will mehr involviert sein. Er möchte mehr machen als nur Sneaker und er möchte aber auch entsprechend am Erfolg beteiligt werden. Also ist er rüber zu Adidas und wollte dann eigentlich von Beginn an nicht mehr nur streng limitierte Sachen machen, sondern er hat immer so ein bisschen von der Demokratisierung der Fashion-Industrie gesprochen und hat gesagt, er möchte eigentlich, dass alle dazu in der Lage sind, coole Klamotten zu tragen. Aber Adidas sagt dann natürlich, naja, mach mal halblang. Wir verkaufen 400 Millionen Sneaker im Jahr und deine Sneaker sind für uns auch erstmal ein Nischenprodukt. Aber wir können uns darauf committen, dass du mehr machen kannst als nur Sneaker. Du bekommst eine Fashionlinie, du bekommst ein Büro, du bekommst eine Distribution. Und das war halt wahnsinnig wichtig. Und so ging die Kollaboration damals los. Und am 27. Juni 2015, wir beide wissen wahrscheinlich noch, wo wir an diesem Tag waren, kam der erste Yeezy Boost 350. Und das ist das Modell, über das wir sprechen, wenn wir sagen, Yeezys haben den Style der aktuellen Dekade oder der letzten Dekade definitiv mitgeprägt. Yeezys waren auch das erste Mal, wo Menschen wie ich, die eigentlich gar nicht so im Sneaker-Game zu Hause sind, von einem Raffle oder einem Raffle gehört haben. War für mich vorher ein völliges Fremdwort. Ich habe es dann aber relativ schnell begriffen, weil meine Frau wollte unbedingt den Yeezy haben, damals in der Zebra Edition. Und ich fand mich dann irgendwann mit 5, 6, 700 anderen vor dem Düsseldorfer FU Store wieder und habe verzweifelt versucht, so ein paar Sneaker zu bekommen. Kannte ich vorher auch
Hat's
nicht.
Hat's geklappt? Das ist doch die Frage. Hast du die Sneaker bekommen?
Wir haben die Sneaker bekommen. Also ich kann alle beruhigen. Der Hausfrieden wurde damals wiederhergestellt. Die Sneaker stehen im Regal. Aber das kannte man bis dato eigentlich nur von Apple, oder? Also Apple und iPhones sind so das einzige Beispiel, das mir einfällt, weswegen Menschen in Schlangen vor Läden gekämmt haben, weil sie gesagt haben, das muss ich haben. Und das ja auch beim iPhone, bei aller Liebe dem Produkt gegenüber, ja nicht aus Innovationsgründen, sondern auch einfach aufgrund der Emotionalität, die damit zusammenhängt. Und da sehe ich tatsächlich ganz viele Parallelen auch zwischen dem, was mit Yeezy zeitweise passiert ist und dem iPhone damals. Man hat gemerkt, in dem Moment, wo alle ein iPhone hatten, ist es weniger geil gewesen, ein iPhone zu haben. Das klingt erstmal dumm, aber es war ja tatsächlich so. Es war plötzlich irgendwie nicht mehr ganz so unique, nicht mehr ganz so cool, nicht mehr ganz so Ausweisfunktion. Und man war plötzlich nicht mehr ganz so individuell, weil alle mit einem iPhone rumgerannt sind. Und in eine ähnliche Falle ist tatsächlich auch Kanye West getappt mit den Yeezys, weil er gesagt hat, ich möchte es allen zugänglich machen. Deswegen hat man 2018 den Versuch gestartet mit dem 350 Triple White mal ein paar mehr auf den Markt zu bringen. Man munkelt, man hätte die Auflage für diesen Schuh auf 1 Million Exemplare hochgeschraubt. Und blöderweise ist man die nicht losgeworden. Die Begehrlichkeit war nicht mehr so groß. Plötzlich konnte man diesen Schuh im Laden kaufen, also bis in Snipes gegangen und die Kiste stand im Regal. Mhm. Wie uncool ist das denn? Also ein Produkt, für das ich vorher irgendwie campen musste, gibt es plötzlich im Regal. Und dadurch ist natürlich die Begehrlichkeit zumindest zeitweise in den Keller gegangen, wenngleich man sagen muss, dass die Begehrlichkeit der Yeezys natürlich auch so über die Zeit ein Stück weit abgenommen hat. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, sowohl in der Sneakerbranche als auch in der Technikbranche, als auch in den Branchen, in denen wir uns bewegen, dass das Angebot immer hinter der Nachfrage bleibt und dass künstliche Verknappung häufig einfach auch ein extrem wirksames Marketinginstrument sind. Und übergeleitet für uns würde ich gerne mitnehmen, mach dich und deine Skills rar. Gerade dann, wenn der Bedarf am höchsten ist, denn je mehr du dich anbietest, desto weniger wirkt dein Angebot. Die Erfahrung mache ich auch in der Werbebranche. Wir müssen ja auch immer wieder um neue Etats und Kunden pitchen. Je mehr man sich da bemüht und auf den Kopf stellt und auf gut Deutsch anbietet, desto schwieriger wird es, den Punkt zu machen, den Etat zu bekommen. Man begibt sich dann schnell in so eine Situation des Bittstellers. Und sobald man diese Position aber wieder verlässt und sich rar macht und sagt, naja, ich brauche den Job nicht, das ist für mich völlig fein, dann mach das doch mit einer anderen Agentur.
Ja.
Dann, oh, okay, das ist jetzt aber spannend. Können wir nicht vielleicht doch nochmal telefonieren?
Ja.
Es ist tatsächlich so, auch bei ganz vielen Pitch-Anfragen. Wir haben dann eine relativ klare Haltung, in welche Pitches wir gehen, welches die Grundvoraussetzungen sind, Anzahl der Agenturen, Pitch-Honorar etc. Und wenn wir dann ablehnen und sagen, das entspricht nicht unseren Kategorien, steigt unser Wert gefühlt ums Zweifache.
Ja, das ist auch krass, natürlich. Da will dir jemand sehr viel Geld geben und du sagst, nein, das passt uns hier nicht in unser Schema. Das ist eine Ansage, ja.
Absolut. Und deswegen glaube ich, können wir das als Learning mitnehmen. Angebot muss immer hinter der Nachfrage bleiben und man muss sich und seine Skills einfach extrem rar machen.
Sehr cool. Augenscheinlich würde ich erstmal sagen, müsste doch wahrscheinlich das der wichtigste Hebel in der Streetwear-Industrie und im Sneaker-Game sein, diese künstliche Verknappung, von der du gesprochen hast. Ich musste da halt auch noch an die Drops denken, mit denen man ja heute oft so arbeitet, dass man Sachen nur in kleinen Stückzahlen rausbringt und auch nur für eine kurze Zeit oder dass es auch Kollaborationen gibt zwischen zwei Marken und die sind wiederum limitiert. So ein bisschen hat Kanye West das selbst rübergetragen. In dem Musikbereich, als er dann plötzlich anfing, seine Alben völlig überraschend rauszuhauen und sie dann danach auch noch dreimal weiter zu bearbeiten und dann stand plötzlich was anderes auf Apple Music oder auf Spotify, als der letzte Woche noch stand. Also ein bisschen dieser Gedanke, Dinge rar zu machen, die ja eigentlich gar nicht rar sind oder sein müssten. So.
Genau, The Life of Pablo war, glaube ich, das Album, mit dem er das gemacht hat. Diese Secret Drops, Beyoncé hat auch ein Album mehr oder weniger über Nacht ohne Promo gedroppt. Drake macht das hin und wieder mit den Tapes. Es ist zwar nicht klassisch künstliche Verknappung, aber einfach gegen die üblichen Regeln spielen und darüber dann wieder eine gewisse Begehrlichkeit oder Aufmerksamkeit wecken, finde ich auch.
Ja, ganz genau. Und da sieht man halt auch schon, wie man für die Musikindustrie was aus der Fashionindustrie lernen kann. Das kann man bestimmt auch für andere Bereiche. Ich fand es ansonsten interessant, dass viel von dem, was du gerade erzählt hast, zu den Yeezys und zu Adidas, ja strategische Fragen auch einfach waren. Wir waren ja vorher darüber gesprochen, dass man hier den Fokus aufs Produkt legen könnte. Und jetzt wurden hier strategische Marketingentscheidungen getroffen. Und bei dem Buch von Phil Knight, wo ich glaube, dass der eigentlich doch auch ein Stück weit exemplarisch sein müsste für die Sneaker-Industrie, da Nike da ja so krass dominiert, da geht es in dem Buch sehr oft gar nicht mehr um Sneaker, sondern da geht es in allererster Linie um Strategie und Taktik. Wenn man sich das anguckt, die haben am Anfang, glaube ich, gegründet, zwei Leute mit jeweils $500 Invest. Heute ist er der, was hast du gesagt, 21 reichste Mensch der Welt, irgendwas in der Richtung, auf jeden Fall Top 25. So, das heißt, da sind einige Milliarden auf dem Konto. Es hat sich gut vermehrt. Wie er ist da hingekommen, ist halt eben eine super krasse Startup-Geschichte. Und er war ja kein modeinteressierter Mensch, sondern er war ein sportbegeisterter Mensch. Und er hatte sehr viel Sportsgeist, hat er wohl immer noch. Er wollte immer unbedingt gewinnen. Er erzählt zum Beispiel so eine Geschichte, wie er mit seinem Cousin in einem Sommer 116 Mal Badminton gespielt hat. Warum 116 Mal? Weil er die ersten 115 Partien verloren hat. Also wurde weitergespielt. So war er halt eben drauf und sein martialisches Motto ist, Business ist Krieg ohne Kugeln. So, das sagt ja schon einiges. Und diese strategischen Fragen gehen ein Stück weit weg von Sneakern, sind aber dafür vielleicht umso nutzbarer auch für andere Branchen, für all die Menschen, die nicht selber Schuhe designen. Das Produkt alleine scheint ja dann doch nicht gereicht zu haben, trotz aller Innovationen. An Werbung hat Phil Knight nicht mehr so richtig geglaubt für lange Zeit, faszinierenderweise. Selbst er hat immer abgelehnt, gesagt, ja, können wir machen, mir jetzt egal, macht da irgendwas, was soll das schon bringen, macht halt so eine Anzeige. Selbst der Name Nike und das Logo haben ihn am Anfang nicht überzeugt. Da lag einfach nie so sein Fokus drauf. Kleiner Zeitsprung nochmal in der Geschichte. Also Blue Ribbon, wie die Firma erst hieß, hat Onitsuka vertrieben in den USA, diese japanischen Sneakers. Später wurde dann Nike gegründet, das war alles eine wilde Geschichte, es gab Lügen auf beiden Seiten zwischen Onitsuka und Blue Ribbon und man hat sich dann getrennt, es gab sogar ein Gerichtsverfahren, Nike hat gewonnen. Okay, ein Beispiel für die Bedeutung von Strategie, wo wir jetzt im Zeitalter sind, wo Nike schon unter diesem Namen firmiert, der Einstieg ins Kleidungsgeschäft von Nike. Da war nicht die Idee dahinter, die Verbraucher wünschen sich das unbedingt oder hey, mit T-Shirts kann man ja auch super viel Geld verdienen oder irgendwas in die Richtung, sondern einfach, dass es so wichtig war, mit Sportlern zusammenzuarbeiten. Ja, du hast ja Michael Jordan beispielsweise schon genannt oder Stan Smith bei Adidas und die hatten einfach das Gefühl, Adidas kann den Sportlern mehr bieten, weil die haben auch die Trainingskleidung, die haben die Kleidung fürs Spiel, die haben einfach das komplette Sortiment am Start, wir haben nur ein paar Sneakers. Genauso ist es mit den Shop-Ownern, mit den Ladenbesitzern, denen kann man irgendwie auch mehr bieten, wenn man sagen kann, wir haben eine ganze Kollektion, deshalb brauchen wir Kleidung. Und dann haben sie damit angefangen. Strategischer Move. Ein Harvard-Professor hat sich mal Jahre später Nike angeguckt, hat das analysiert und gesagt, das ist schon krass. Wenn ein Manager taktisch und strategisch denken kann, hat das Unternehmen schon eine Zukunft. Aber bei Nike, da denkt das halbe Team so. Da habe ich mich gefragt, okay, wenn er das so sagt, wie kam das denn? Warum hat das ganze Team so strategisch gedacht? Eine Spur, die ich da gefunden habe, ist, der Phil Knight hat keine Leute eingestellt, in erster Linie auch für Managementpositionen, die gut im Schuhbauen waren. Der hat nicht, viele hatten eine Leidenschaft fürs Laufen, aber hat jetzt auch nicht alles Ex-Sportler eingestellt und schon gar nicht Modemanager, sondern er hat Buchhalter und Anwälte eingestellt. Buchhalter deshalb, weil er selber Buchhalter war, Anwälte, weil er die öfter mal gebraucht hat in den wilden Zeiten, in dem Krieg ohne Kugeln. Und er hat immer unterstellt, dass die strategisch denken können. Zweitens hat er sich selber gebildet. Er hat sehr viel gelesen über Generäle, über Samurai oder über seine drei Helden, Churchill, Kennedy und Tolstoi. Und er hat oft auf Basis von Wissen sich einen Plan erstellt. Zum Beispiel vor dem ersten Gespräch mit Onitsuka in Japan hat er ein Buch darüber studiert, über japanische Geschäftspraktiken und versucht, sich genau daran zu halten. Als er Jahre später den Move gemacht hat, in China zu produzieren, hat er sich einen Berater genommen, der sich da auskannte. Wie funktioniert eigentlich China? Wie agiert man da? Und auf dieser Basis von Wissen erstellt er Strategien. Dann habe ich mir noch angeguckt, welche Strategien sind das, mit denen er arbeitet. Vielleicht helfen die uns ja auch, Milliardär zu werden. Seine erste Strategie ist auch wieder so ein bisschen typisch für Startups. Das ist ja hier ein bisschen so ein Prototyp-Startup, diese Company. Das war Wachstum um jeden Preis, auch unter größtem Risiko. Er sagt, you grow or you die, das war da sein Motto. Er wollte halt eben den Marktführer Adidas angreifen und er hat keine Perspektive darin gesehen, ein kleiner Anbieter zu sein. Er dachte ganz oder gar nicht, da oben müssen wir hin. Und genau dieser Kampf ist das, was über weite Teile des Buchs Shoe Dog beschrieben wird. Zweitens kennt man auch von Startups, fail fast, wenn schon scheitern, dann gerne direkt. Dann kann ich anders weitermachen, deshalb geht er auch gerne ins Risiko. Dritte Strategie, die man bei ihm findet, geh frontal auf Probleme zu. Das fand ich sehr cool. Das Hindernis ist genau der Weg, den du gehen musst, um weiterzukommen. Also wenn er zum Beispiel ein Problem mit Onitsuka hat, wenn es da Differenzen gibt, steigt er wieder ins Flugzeug, fliegt nach Japan, sagt, hallo, ich bin da, ich möchte ein Meeting. Spricht mit denen, klärt das. Und kann dabei gewinnen oder verlieren, aber es ist danach geklärt. Und aus dieser mutigen Herangehensweise, die er auch nicht von Anfang an hat, die er entwickelt, das kann man im Buch gut nachverfolgen, entsteht auch ein enormes Selbstbewusstsein. Und er sagt dann, irgendwann hält er so martialische Ansprachen an seine Mitarbeiter und sagt, the cowards never started and the weak died along the way, that leaves us. Ja, also wir sind die, die übrig geblieben sind. Dann noch ganz witzige Strategie, spiel dreckig. Da kann man sich moralisch drüber streiten, aber ein paar Kleinigkeiten dazu. Als er diesen Vertriebsdeal bekommen hat, hat er behauptet, er hätte eine Firma in den USA, die gab es noch gar nicht. Die hat er dann halt danach gegründet. Erstmal hat er es nur behauptet. Als es so aussah, als würde er seinen Vertriebsdeal verlieren, hat er behauptet, ja klar haben wir Büros an der Ostküste. Hatte er gar nicht, hat er dann danach halt eben gefunden. Als er herausgefunden hat, dass Onitsuka nicht ganz so sauber spielt und dass die ihn abservieren wollen, hat er seinem Ansprechpartner, als der pinkeln war, Dokumente aus der Aktentasche geklaut, die auf den Kopierer draufgelegt und ihn beim Abendessen wieder zurück in die Aktentasche reingelegt, um den Beweis zu haben. Dann hat er als nächstes einen Mitarbeiter von Onitsuka bestochen mit einem Fahrrad, um einen Spion zu haben. Dann hat er angefangen, Nike aufzubauen, ohne seinem Partner Onitsuka davon was zu sagen. Und als er später sich nachvollziehbarerweise Onitsuka sich von ihm getrennt hat oder andersrum, hat er dann einen sehr wichtigen Geldgeber und hat mit dessen Geld angefangen, eine Fabrik zu bauen, ohne dem was davon zu sagen. Fragt man sich, ist das wirklich der Weg zum Erfolg? Was ihn gerettet hat, ist die fünfte Strategie, damit bin ich dann auch durch. Wenn du erwischt wirst, leg alles auf den Tisch. So kam er da zumindest wieder raus, indem er dann in diesen Fällen auf völlige Transparenz und Offenheit gesetzt hat, wenn er halt erwischt wurde. Er hat den Leuten dann dargelegt, ja, das habe ich gemacht, das und das waren meine Gründe dafür. Und so konnte er dann tatsächlich den Richter im Gerichtsverfahren gegen Onitsuka überzeugen oder auch den Buchprüfer vom Geldgeber. Ob man das nachwissen will, darf sich nachmachen möchte, darf man sich selber aussuchen. Das waren zumindest seine Strategien. Und das Learning, was man mitnehmen kann, ist, Business ist Krieg ohne Kugeln, sagt Phil Knight. Unterschätze nicht die Bedeutung von Strategie und Taktik, egal in welcher Branche.
Ich überlege die ganze Zeit, wie ich jetzt von Business ist Krieg ohne Kugeln auf meinen Blog komme, von diesem sehr martialischen. Also es ist schon bemerkenswert, ne? Also wenn man das so liest und hört, würde man jetzt spontan nicht glauben, dass der Typ Nike aufgebaut hat. Also das beginnt damit, dass er nicht an Werbung glaubt. Nike macht für mich mit die monumentalste Werbung überhaupt.
Ja.
Also da kommen ja monatlich Spots raus, wo du Gänsehaut bekommst. Also ganz, ganz tolle Sachen, finde ich. Also Nike-Werbung wirklich mit die beste, die es draußen gibt. Auch die ganzen Geschichten mit Colin Kaepernick, damals dem NFL-Profi und so weiter. Also wirklich bemerkenswert. Aber auch dieses Spiel dreckig, da bin ich raus tatsächlich an der Stelle. Also die anderen Geschichten, fail fast, Wachstum ist gut, Wachstum um jeden Preis, also Wachstum um jeden Preis, fail fast, ne, gehe frontal auf Probleme zu, alles total nachvollziehbar, Spiel dreckig. Da bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob das nicht dann irgendwie im Nachhinein auch ein bisschen noch reingestreut wurde, um die Geschichte spannend zu machen. Aber wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.
Eine Sache kann ich dazu kurz sagen, weil du hast ja völlig recht. Genau, das finde ich auch, dass es gerade so untypisch ist. Es erklärt sich über zwei Sachen. Das eine kommt dann in meinem dritten Learning, die ganze Leidenschaft, die nämlich da halt eben doch drin steckte. Und die andere Sache ist, ich glaube, man sieht darin einfach, dass seine Karriere als Unternehmer eine Fortsetzung seiner Sportlerkarriere war. Und deshalb hat das dann irgendwie dann doch wieder ganz gut geklappt. Er hat das immer auch als Wettbewerb gesehen. Er hatte eine tatsächliche Leidenschaft für Sport, er hatte eine tatsächliche Leidenschaft für Schuhe und zusätzlich wollte er halt eben unbedingt gewinnen.
Aber Leute einzustellen, die keine Passion und keine Leidenschaft für
Laufen.
Jeweilige...
Doch fürs Laufen hatten die das. Das waren dann laufende Buchhalter, so beispielsweise. Ja, also die Leidenschaft fürs Thema war absolut da. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein anderes Sneaker-Game gewesen als heute, weil es damals tatsächlich noch um Sportschuhe ging. Da ging es darum, der Bowerman zum Beispiel hat ein Buch geschrieben, das hieß Jogging. Und vorher war Laufen was, da wurde man scheinbar, da wurde man angepöbelt, da hat man gelacht, wenn man das auf der Straße gemacht hat. Es sei denn, du warst irgendwie Rocky Balboa, der für seinen Kampf trainiert hat. Ja, warum rennst du hier durch die Gegend? Hast du den Bus verpasst oder was? Und die haben angefangen, das cool zu machen und daraus einen Lifestyle zu machen. Und diese Passion hatten sie ab und absolut. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Ansonsten, genau, das fand ich ja auch fast schon kurios daran. Und das kann man sich fragen. Deshalb finde ich auch deine Einschätzung dazu spannend. Ist das eigentlich in jedem Business so, dass es am Ende des Tages dann doch auf ein großes Strategiespiel hinausläuft? Oder klingt dann halt eben doch das Romantische, wie zum Beispiel, guck auf das Produkt, was vielleicht Apple sagen würde. Oder guck halt auf die Werbung. Ja, solche Dinge.
Also Strategie spielt eine Riesenrolle, natürlich, auch in der Kommunikation oder im Marketing im Ganzen. Auch da nochmal vielleicht ein Beispiel von Nike im Hinblick auf künstliche Knappheit. Die haben immer die goldene Regel gehabt, maximal 10% Wachstum im Jahr bei der Brand Jumpman. Mhm. Ja, also das wird nicht hochgefahren, nur weil es mehr Menschen kaufen. Ja, also da steckt tatsächlich ganz viel Strategie hinter. Mhm. Auch dass Adidas in den 80er Jahren mit Run DMC eine Kooperation gemacht hat. Ne? Ich glaube, in der dann auch der Song My Adidas mündete.
Andersrum. Oder den Song gab es sogar vorher und damit haben sie dann die Kooperation bekommen. Ja.
So, aber das ist ja auch Kalkül. Ja. Ne? Da hat man einfach gesehen, okay, da besteht eine Chance. Wir können unseren Sneaker in dieser Community platzieren und wir nehmen das mit. Vielleicht war das sogar das Momentum, wo man vom Sport vom Sportschuh zum Fashion-Item mutiert ist oder migriert ist. Weil du hast ja gerade gesagt, damals waren Sneaker eher Sportschuhe und heute sind Sneaker ja Fashion-Items, It-Pieces. Da geht es ja nicht mehr darum, dass du mit deinen Jordans irgendwie Körbe wirfst. Das kannst du damit, würdest du aber nie machen, weil dann werden die dreckig. Und dreckige Sneaker gehen ja bekanntlich gar nicht. Ja. Das könnte es tatsächlich gewesen sein, dass man damals dann auch aus Kalkül gesagt hat, wir switchen.
Ja, ich denke, wir haben da schon einige Leute, die dafür super wichtig waren, genannt, vor allem du. Also zum einen Michael Jordan, ich weiß noch, in The Last Dance kommt ja auch mal zum Beispiel Nas vor, denn der Rapper, der darüber spricht, welche Bedeutung diese Schuhe eigentlich in seiner Kindheit und Jugend hatten und wie besonders die waren. Und damit fing das so ein bisschen an, dass Sneakers so ein popkulturelles Phänomen waren. Und dazu kam dann halt eben mit Musikern zusammenzuarbeiten. Ja, also My Adidas mit Run DMC und dann halt eben später, vor allem in jüngerer Vergangenheit, die Yeezys und all die anderen Stories, die du schon genannt hast, wie 50 Cent zum Beispiel, die zwischendurch noch passiert sind, das hat sicherlich dazu beigetragen. Ja, der Sport ist ein popkulturelles Phänomen vielleicht selbst schon geworden und die Sneakers haben sich davon jetzt auch entfernt. Und heute, Laufschuhe gibt es ja auch immer noch und da ist auch immer noch wichtig, dass die Technik stimmt und da ist mir vielleicht auch gar nicht so ganz, also mir jetzt die Marke oder das Aussehen so wichtig, da will ich einfach gute Schuhe haben, wenn ich laufen gehe, weil in der Corona-Zeit das Fitnessstudio geschlossen hat. Aber abgesehen davon trägt man die natürlich als Fashion-Statement.
Kalkül ist allerdings auch das richtige Stichwort für meinen nächsten Blog, denn genauso wie Sportartikelhersteller, Künstler und Sportler dafür nutzen, ihre Marken aufzuladen, nutzen immer mehr Marken den Hype um Sneaker, um ihre Brand wiederum aufzuladen. Ne? Mhm. Ich denke, uns sind alle schon branded Sneaker und Sneaker-Kooperationen begegnet. Die gibt's in richtig geil, die gibt's aber auch in richtig traurig. Ich habe mal ein paar mitgebracht, von denen ich sage, die sind schon grundsätzlich eher ganz gut gemacht. Und da haben wir in Deutschland sicherlich als bekanntestes Beispiel die Kooperation der BVG mit Adidas. Ja. Ich glaube, gespinnt von den Kollegen von Jung von Matt, die das Ganze damals maßgeblich mitbetreut und initiiert haben, finde ich, ist ein sensationeller Case. Damals hat man 500 Exemplare des EQT rausgebracht für 180 Euro. Doch, das war nicht irgendwie ein Sneaker, sondern zum einen war ein Jahresticket eingenäht. Also das finde ich total smart. Du konntest mit dem Sneaker ein Jahr lang kostenlos mit der BVG fahren, weil dein Jahresticket dann einfach vorne in der Lasche eingenäht war. Und das Muster der Sneaker ist die Referenz an das typische Sitzmuster aus den Fahrzeugen der Berliner Verkehrsbetriebe. Mhm. Was ich auch wiederum geil finde. Das heißt, du hast diese Designreferenz, du hast noch diesen Mehrwert des Tickets und generell hat sich die BVG nicht nur seit 2018, sondern auch schon einige Zeit davor als Love Brand zu positionieren versucht, über ihre Kommunikation auf den unterschiedlichen Kanälen von der Tonalität her. Das heißt, man hat versucht, sehr jung, sehr modern, sehr cool zu werden. Wie ich finde, hat das auch super funktioniert und da hat der Sneaker natürlich perfekt reingepasst und ich finde mit dem Kontext, der da gewählt wurde, auch wahnsinnig stimmig. Mhm. Ein anderes Beispiel, wo ich bis heute noch nicht ganz schlüssig bin, ob das so gut war, ist tatsächlich der Lidl-Sneaker. Mhm. Ich weiß nicht, ob du ihn mal gesehen hast. Da gehen die Geschmäcker tatsächlich extrem auseinander. Ich mag aber die Geschichte dahinter. Und zwar hat Lidl einfach mal zum April 2019, am 1. April, einen April-Scherz gemacht auf Instagram. Hat mehr oder weniger einen Sneaker gepostet, der halt aussieht wie ein Lidl-Sneaker und hat gesagt, ey, Breaking News, wir hauen einen Sneaker raus. Mhm. Und ne, normalerweise lacht man dann und hat heulende Smileys unter so einem Post. In dem Fall waren aber ganz viele Flammen, weil die Leute gesagt haben, ey, was ein Sneaker, mega cool. Okay. Und deswegen hat man sich überlegt, ey, okay, lass uns doch diesen Sneaker machen und hat 400 Stück davon produziert, dann analog zu der BVG-Geschichte mit einem 100€ Einkaufsgutschein. Das war dann in so einer Art ja, Sicherheitstag-Optik, so ein bisschen als Referenz, Style-Referenz an die ganzen Off-White-Geschichten, wo ja auch mit einem Label-Tag gearbeitet wird.
Ja.
Ja, das ist jetzt von der Heritage und von der ganzen Geschichte her sicherlich nicht auf dem Level anderer Kooperationen. Es ist ein Gag. Ich finde aber, das funktioniert dann auch in dem Fall ganz gut. Wird die Brand Lidl deswegen jetzt cooler? Auf gar keinen Fall. Aber es ist ein schöner PR-Stunt und man bekommt auf jeden Fall die entsprechende Aufmerksamkeit. Andere Beispiele sind aus den USA. 2019 hat zum Beispiel Adidas gemeinsam mit Arizona Iced Tea 4 Modelle rausgebracht und das nicht irgendwie landesweit und online, sondern auch nur in einem Pop-Up-Store in New York. Der Gag an der ganzen Geschichte war zum einen die Optik. Die Sneaker sahen tatsächlich aus wie die Flaschen. Aber das war gar nicht so sehr das Spannende, sondern das viel Spannendere war der Preis, nämlich 99 Cent. Und das war eine Kampagne in dem Kontext, dass man gesagt hat, naja, na, wir haben Dauerniedrigpreise, unser Eistee kostet immer 99 Cent und wenn wir es machen, kostet es eben 99 Cent. Deswegen kosten halt auch Sneaker 99 Cent. Das war ein Riesending tatsächlich in New York, weswegen der Sneaker, glaube ich, sogar bis heute nie offiziell rausgekommen ist. Es gibt irgendwie ein paar Samples und da wurden ein paar online verkauft. Aber der eigentliche Drop damals in dem Pop-Up-Store wurde kurzerhand gecancelt, weil ein Mädel, das in der ersten Reihe stand, irgendwie umgenockt wurde, musste ins Krankenhaus. Mhm. Und die haben versucht, diesen Pop-Up-Store zu stürmen. Und ja, deswegen wurde das Ganze dann wieder in Luft aufgelöst, was ja unglaublich ist. Ne? Also eine eigentliche Werbeveranstaltung von Arizona Iced Tea. Ich meine, ich finde Arizona Iced Tea jetzt auch geil, aber ich wäre dafür jetzt wahrscheinlich nicht zum Pop-Up-Store gerannt und hätte den gestürmt.
Dafür muss
aber
es
daran
knapp
sieht man
sein,
ja.
Ne?
Bitte?
Verknappung ist der Schlüssel dann auch, oder?
Ja, Verknappung und vor allem auch Exklusivität und Individualität. Ja. Hm. Na, also hat halt nicht jeder. So, ja. Ach krass, ist das der Arizona? Ja, ja, ist genau der Schuh für 99 Cent. Ja, ja, cool, cool.
Genau,
das ist halt eine Geschichte.
Ja.
Ne, man wird darüber identifiziert, man wird darüber irgendwie dann auch kategorisiert und gelabelt. Ne? Ist zwar vielleicht dann relativ oberflächlich an der Stelle, aber so funktioniert es ja nun mal. Mhm. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass es tatsächlich funktionieren kann. Ein anderes Beispiel ist jetzt sehr aktuell. Nike hat mit den Jungs von Ben & Jerry kollaboriert, der Chucky Dunky. auch wiederum ein Kollege von mir hat den irgendwie durch einen Online-Raffle bekommen für, ich glaube, 120€ und hat dann direkt mal im Netz geguckt bei StockX, da geht er für $1,500 weg. Also auch wiederum unglaublich. Und da fragt man sich, wie kann es sein, warum geben Menschen $1,500 für einen Nike SB Dunk in der Optik von einem Chucky, Dunky, Ben & Jerry Bucket irgendwie aus. Also verrückt. Ja. Wenngleich ich sagen muss, dass die Geschichte dahinter, beziehungsweise der Brandfit natürlich ganz cool ist, der Dunk als Skater-Schuh, der immer wieder versucht hat, auch vom Look and Feel neue Wege zu gehen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Ben & Jerry, ne? Die natürlich alles andere als eine Standard-Ice Cream anbieten, sondern immer wieder mit außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen und Ansprachen. Also von dem her, ich finde, der Fit an der Stelle ist ganz cool. Ich finde, da ist eine sehr schöne Parallele auch zu Hip-Hop zu sehen, denn wir haben ja in der letzten Folge mahnend den Finger gehoben und gesagt, Hip-Hop ist kein Tool, sondern eine Kulturform, mit der man nicht arbeiten kann, also nicht in Form eines Tools, sondern man muss sich in sie hineinfügen und Teil dieser Kultur werden mit seiner Brand, damit es wirklich nachhaltig funktioniert. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Sneaker. Also ich glaube, entweder versuchst du wirklich einen Sneaker für die Heads zu machen und irgendwie auch mit den Leuten zu sprechen und zu gucken, wie können wir hier irgendwie einen Fit herstellen und wie kann das Ganze irgendwie für beide Seiten zu einem gewinnbringenden Ding werden, oder du lässt es halt sein. Aber Sneaker machen, des Sneaker-Machens wegen, hat für mich ehrlicherweise keinerlei Mehrwert. Ja. Und es gibt jetzt nicht so viele Brands, die sich das meiner Meinung nach auch erlauben können. Also die Welt wartet jetzt nicht auf einen Herrscher an branded Sneakers, meiner Meinung nach. Ja. Learning an der Stelle, ganz kleine Kollaboration alleine ist noch keine Idee. Positiver Image-Transfer kann nur dann stattfinden, wenn es einen gemeinsamen Kern und eine natürliche Schnittstelle gibt. Ich fand, dass es bei der BVG sehr gut funktioniert. Ich finde, das ist jetzt bei dem Beispiel von Ben & Jerry's und Nike gut funktioniert. Aber es gibt auch viele Beispiele, die ich jetzt nicht mitgebracht habe. Gatorade zum Beispiel hatte in meinen Augen völlig random eine Kampagne mit Nike gemacht, Coca-Cola mit Chucks, Lufthansa hat was mit Adidas, meine ich, gemacht. Aber das sind dann halt wirklich einfach nur branded Sneaker ohne größere Geschichte dahinter. Mhm. Und ich glaube, das braucht die Welt an der Stelle dann nicht wirklich.
Im Endeffekt macht man da ja mit einer Marke aus einer anderen Branche etwas nach, was es halt in der Modebranche auch gibt, dass zwei Modemarken zusammenarbeiten und gemeinsam mal ein Produkt auf den Markt bringen. Auch vielleicht ähnlich wie zwei Rapper, die gemeinsam einen Song aufnehmen. Dafür ist es dann natürlich wichtig, dass die Nicht-Sneaker-Marke, die da mitspielt, auch wirklich eine starke Marke ist. Das würde ich zum Beispiel bei Ben & Jerry's voll sehen, dass man das auch erstmal interessant findet. Wie sieht eigentlich ein Ben & Jerry's-Sneaker aus? Und dann, dass man das Gefühl hat, dass die Leute das ernst meinen, sich dabei Gedanken gemacht haben und da wirklich Spaß dran haben. Dass es halt authentisch rüberkommt und nicht wie eine ganz plumpe Werbemaßnahme. Denn Coca-Cola ist natürlich auch eine starke Marke. Aber man muss sich halt eben auch bei dem Produkt was überlegen. Und das passt wiederum jetzt ganz gut zu meinem dritten Thema und zu der Frage, wie schafft man Akzeptanz in der Sneaker-Community? Wie schafft man eigentlich generell Akzeptanz? Ich nehme das Learning mal direkt vorab, denn ich glaube, dass dieses Learning schon direkt auch zu dem passt, was du gerade erzählt hast. Überzeugend ist es, wenn du selbst überzeugt bist. So. Das ist das Thema des dritten Blogs, ein bisschen vielleicht auch nochmal Errettung für Phil Knight, der übrigens auch tatsächlich sympathisch rüberkommt in seinem Buch und sich auch öfter selbst nicht so ernst nimmt. Und da gibt's, ist vielleicht auch Koketterie, aber er stellt seine Schwächen bald mehr in den Vordergrund als seine Stärken. Und zum Beispiel erzählt er dann auch, wie schlecht er darin war, Lexika zu verkaufen. Als er in Hawaii gelebt hat zum Surfen, Weltreise hatte ich ja erwähnt, ist er damit kläglich gescheitert. Aber im Schuhe verkaufen war er später ja sehr gut. Warum eigentlich? Und dazu sagt er, Belief is irresistible. Ja, also es geht um Überzeugung. Er glaubte wirklich, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn jeder täglich laufen gehen würde. Und er glaubte, dass das mit den Schuhen, die er da vertrieben hat, damals Onitsuka Tigers, besser gehen würde. Und diese Überzeugung haben die Leute gespürt. Und er hat sich ja auch diese Branche nicht deshalb ausgesucht, weil er irgendwo gesehen hat, dass Jogging-Schuhe das nächste heiße Ding sind, was jetzt durch die Decke geht, sondern er hat sich diese Branche ausgesucht, weil er mit Leib und Seele Läufer war. So. Und das Unternehmensbranding leitete sich daraus ab. Die waren so die Jogging-Nerds aus Oregon. Ich weiß nicht, ob man bei Nike heute immer noch an Jogging-Nerds aus Oregon denkt. Wahrscheinlich nicht, aber damals war das so. Und auch im Marketing war das Konzept, wir verkaufen kein Produkt, sondern eine Idee, eine Haltung. Das ist sicherlich bis heute so. Und das findet man auch in den ganzen legendären Werbespots, die du angesprochen hast. Denn das stimmt ja. Die haben sehr gute Werbung, beispielsweise den Colin Kaepernick-Spot. Das stimmt. Der zweite Mitarbeiter, den der Phil Knight damals hatte, der hieß Johnson. Und der hat das Ganze noch mehr, sagen wir mal, esoterisch aufgeladen, das ganze Thema. Für den war Laufen eine mystische Erfahrung, ähnlich wie Beten oder Meditieren. Und seine persönliche Berufung war es, Läufern zu helfen, das Nirvana zu erreichen, sagt der Phil Knight so ein bisschen auch augenzwinkernd dabei. Aber so ernst hatte der das halt genommen. Und als Johnson dafür verantwortlich war, den ersten Nike-Store aufzumachen, da wurde das direkt ein Tempel für Läufer. Das war mehr als ein Laden, wo man Schuhe kaufen konnte. Das war eine Anlaufstelle für laufbegeisterte Menschen. Ja, aber auch der sportliche Ehrgeiz von Knight selbst war was, was Leute überzeugt hat. Er hat irgendwo sagt er an einer Stelle, das ist auch ein bisschen wieder der Mythos von dem dauerarbeitenden Startup-Menschen, an dem aber ja auch was dran ist, da beschreibt er sein Leben so mit den Worten, keine Freunde, kein Sport, kein Sozialleben, aber völlig zufrieden. Und er hat diese Einstellung, alles zu geben, auch wieder von einem Läufer natürlich gelernt, von seinem Lieblingsläufer Prefontaine, den hat der Bowerman trainiert und der war auch jemand, der endorsed wurde, also ausgestattet wurde von Nike, ist dann leider bei einem Autounfall ums Leben gekommen und der hat die Herzen der Menschen gewonnen durch totalen Einsatz. Der ist nicht besonders vernünftig gelaufen, der hat immer Vollgas gegeben, auch wenn der Trainer Bowerman immer gesagt hat, haushalte mit deinen Kräften, das wollte er nicht. Für ihn gab es nur Gaspedal bis zum Boden durchdrücken. Und Phil Knight hat irgendwann hinterfragt, bin ich eigentlich so ein großer Fan von dem und dachte sich genau deshalb. Das ist vielleicht total dumm und vielleicht sogar lebensgefährlich, was der macht, aber auf jeden Fall reißt es einen mit. So, und irgendwie alle Leute sehen sich, die im Stadion sind und ihm zugucken, identifizieren sich einfach super stark mit ihm und leiden da mit ihm. Auch an anderen Stellen hat das Phil Knight dann geholfen, selbst so eine krasse Leidenschaft vorzuleben. Ja, ich habe den Geldgeber schon mal erwähnt, der für Nike so super wichtig war. Einer von den Mitarbeitern hat Nike sogar gegen die eigenen Firmeninteressen geholfen, einfach weil er so mitgerissen war von der Leidenschaft, den diese Schuhe produzierenden Jungs da an den Tag gelegt haben. Und auch als danach dann aufflog, dass der beispielsweise, ich hatte ja erwähnt, dass die eine Fabrik gebaut haben mit Geld, was eigentlich für was anderes bestimmt war, hat sich der Prüfer das so angeguckt und am Ende war sein Urteil, there are worse things than ambition. Also es gibt Schlimmeres als Ambitionen zu haben. Schwamm drüber. Okay, Jungs, ich verstehe, warum ihr das getan habt. Wie gesagt, nachdem Phil Knight dann mea culpa einmal erklären musste, ja, das war nicht korrekt, stimmt, ich hätte euch das wahrscheinlich sagen sollen, aber ich dachte mir, ich baue erstmal die Fabrik und sage euch dann später Bescheid, was ich mit dem Geld gemacht habe. Und tatsächlich ist er damit durchgekommen. Ja, also nennen wir es mal nett gesagt Schlitzohrigkeit. Dann nochmal ein abschließendes Zitat von Phil Knight, was nochmal zeigt, das bringt ja gerade am Ende des Buches, wie viel Leidenschaft da dann halt eben doch drin war bei ihm. Er sagt, für manche geht es im Business wahrscheinlich wirklich nur um Gewinne. Für uns war Geld verdienen so wenig das Ziel, wie es der Sinn des Lebens ist, Blut zu produzieren. Irgendwann wurde Gewinn für mich dann auch mehr als nur nicht zu verlieren. Erst war es immer der Kampf gegen die drohende Niederlage. Irgendwann wurde es mehr als das. Und er sagt, wenn du etwas erschaffst, etwas verbesserst, wenn du das Leben anderer glücklicher, gesünder, sicherer machst, nimmst du aktiv an der Menschheitsgeschichte teil. Dann bist du mehr als nur lebendig. Wenn das mit Business gemeint ist, dann bin ich auch ein Geschäftsmann. Und das Gefühl hat man tatsächlich. Man fällt sogar aus allen Wolken, wenn das Nachwort kommt und er plötzlich erzählt, wie viele Millionen er es auf dem Konto hat, weil Nike nämlich dann doch noch an die Börse gegangen ist. Und wenn er dann erzählt, ja, ich kam aus dem Kino und da habe ich da Warren Buffett und Bill Gates gesehen und die so, hey Phil, wie geht's dir? Und die hängen dann gemeinsam rum und man denkt sich, was, du bist gerade nicht noch dieser komische Schuhnerd aus Oregon, der irgendwie versucht hat, japanische absurde Sneakers an den Mann zu bringen. Also, krasse Geschichte. Bei aller Strategie muss man also sagen, Sneakers leben natürlich davon, mit Leidenschaft aufgeladen zu werden, wie du ganz richtig gesagt hast, sonst wären sie einfach nur Schuhe. Und mit Leidenschaft für dein Produkt kannst du vielleicht aus jedem Produkt eine Ikone machen, wie es Sneakers heute sind. Kann man zumindest drüber nachdenken. Das Learning nochmal, überzeugend ist es, wenn du selbst überzeugt bist.
Das haben wir ja auch letzte Woche im Hip-Hop-Podcast besprochen, ne? Also dieser Glaube an sich selber, egal was man tut, ob man jetzt gerade rappt oder Sneaker produziert oder ein Startup aufbaut, ist einfach unersetzlich, ne? Und in dem Moment, wo man Zweifel hegt und sich vielleicht nicht sicher ist, glaube ich, ist das schon der allererste Schritt zu einem Fehlversuch. Und wie möchtest du andere von deinem Produkt, von deinem Service, von deinem Skill überzeugen, wenn du selber nicht bist? Und wenn du gerade was machst, von dem du nicht überzeugt bist, würde ich das ehrlicherweise auch direkt sein lassen und gucken, ob es da nicht Alternativen gibt.
Genau, genau. Das, klar. Ich glaube, also auch er beschreibt sich oft als Zweifler und jemand, der erstmal unsicher war und so weiter. Ja, in der Retrospektive sieht das vielleicht auch alles noch entschlossener aus, als wie er sich daran erinnert. Der wird auch öfter mal geschwitzt haben. Aber von der grundlegenden Sache war er halt komplett überzeugt. Von dem Thema Laufschuhe. Das war einfach sein Thema. Und so groß das heute auch ist, ich finde das nicht unbedingt selbstverständlich. Also, wenn damals mir das jemand erzählt hätte, das ist das, was ich machen will, das ist meine Leidenschaft, darum geht's im Leben. Schuhe für Läufer, das wird ein ganz großes Ding. Also ich gedacht, ja, oder Tischtennisschläger vielleicht auch, oder Ventilatoren, keine Ahnung. Spannender hätte ich das Thema vielleicht erstmal gar nicht gefunden, wenn ich selber nicht Läufer bin. Und da war halt die Überzeugung da. An anderen Stellen dann zu zweifeln, ist dann vielleicht auch gar nicht so schlimm. Aber klar, wenn du den Pitch gewinnen willst, dann muss der überzeugt vorgetragen sein. Und ja, das war wohl dann eine große Stärke von ihm in seinem Businessleben.
Das, was mich im Kontext Sneaker auch immer wieder fasziniert, ist, warum werden die Teile eigentlich so teuer gehandelt? Mhm. Wir haben das ja heute in dem Podcast auch immer schon wieder besprochen. Und ja, das lässt mich einfach nicht los, weil es wirklich kaum vergleichbare Branchen gibt, wo das so dermaßen abgeht. Ich hatte ja im Intro schon über den Jordan-Sneaker berichtet, der für über $500,000 versteigert wurde, kürzlich. Das Ganze findet aber tagtäglich statt. Und nicht nur, wenn Michael Jordan seinen ersten Air Jordan raushaut. Eine der Plattformen, auf denen das stattfindet, ist StockX. Der Name ist auch kein Zufall, sondern es geht da tatsächlich ab wie an der Börse. Man sieht immer den niedrigsten und höchsten Preis, der für den jeweiligen Sneaker in der letzten Zeit bezahlt wurde und kann sich dann immer sehr schön daran orientieren, was man wohl latzen muss, um einen der seltenen Pieces zu ergattern. Gegründet wurde die Plattform 2016. Josh Luber hatte vorher Campless. Campless war dann im Prinzip so ein bisschen die Grundlage für StockX und er hat das nicht alleine gemacht, sondern er hatte noch zwei Jungs an seiner Seite, unter anderem Dan Gilbert. Dan Gilbert kannte ich vorher auch nicht, ist aber Besitzer der Cleveland Cavaliers, des NBA-Teams, und natürlich dementsprechend flüssig. Und er hat auch erkannt, okay, Sneaker sind einfach mittlerweile deutlich mehr als einfach nur Turnschuhe. Da geht in jedem Fall was. Also haben die Jungs sich zusammengetan, StockX gegründet, das eben mit der Mechanik funktioniert, wie gerade beschrieben. Und es gibt noch einen weiteren Clou, und zwar schaltet sich StockX bei den Verkäufen. Also wir reden von einer Resale-Plattform. Ne? Ich habe ein seltenes Paar Sneaker, du möchtest dieses Paar Sneaker kaufen, du guckst auf die Plattform, wer bietet es an. Bis hierhin ist es im Prinzip eBay, aber StockX kommt als Mittler rein, checkt die ganze Geschichte auf Echtheit, was natürlich wahnsinnig wichtig ist. Ja. Gerade im Sneaker-Bereich gibt es wahnsinnig viele Fakes, aber von denen können wir hier nichts lernen, deswegen haben wir sie auch nicht mitgebracht. Also Mittler, das Ganze wird auf Echtzeit geprüft und dann eben in einer Stock- und Börsenmechanik bepreist. Dafür kriegen die Jungs natürlich eine gewisse Gebühr, 5 US-Dollar plus 12,5% Service-Fees oder bis zu 12,5% Service-Fees und machen einen Umsatz von 2 Millionen Dollar am Tag. 2 Millionen Dollar Umsatz am Tag mit Resale ist, finde ich unglaublich. Haben 700 Angestellte, auf die Idee wäre ich auch niemals gekommen. Und die Plattform wird aktuell mit 1 Milliarde Dollar bewertet. Also so viel zu dem Thema, dass die ganze Blase irgendwann auch mal platzen könnte und das ganze Sneaker-Thema ist jetzt irgendwie mal 2-3 Jährchen da und dann erledigt sich das. Danach sieht es ja mal überhaupt nicht aus. Und wir haben ja auch vorhin gehört, 24 Milliarden Dollar im Jahr ist das Resale-Business wert. Also unglaublich.
Ja.
Und Grundlage ist natürlich, dass Turnschuhe zum Luxusgut geworden sind, denn es geht im Kern um Sneaker, wenngleich auch noch andere It-Pieces verkauft werden über die Plattform. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so sehr um den einzelnen Sneaker an sich geht, sondern um das, was der Sneaker ausdrückt oder einem eben gibt. Denn die Menschen lechzen immer mehr nach Individualität. Denn in einer globalisierten und vernetzten Welt, in der große Ketten unser Leben prägen, H&M, Zara und Co., ist es einfach geil, wenn man ein Stück weit Individualität auch noch in seinem täglichen Lifestyle irgendwie platzieren kann. Und da sind Sneaker nun mal das Naheliegendste tatsächlich. Das heißt, Sneaker sind einfach ein Zeichen von Individualität und auch ein Stück weit von Regelbruch. Und diese Regelbrüche bzw. diese Innovation hattest du ja am Anfang auch schon in der Historie von Phil Knight hervorgehoben. Ich finde, ein anderes schönes Beispiel auch im Kontext Nike ist das, was Virgil Abloh zusammen mit Nike gemacht hat. Virgil ist ja auch ein alter Weggefährte von Kanye, also auch da kreuzen sich die Wege. Die Jungs haben sich damals in Chicago kennengelernt. Witzigerweise war Virgil Abloh sogar mal ein Praktikant von Kanye, mittlerweile eigentlich kaum zu glauben. Virgil ist mittlerweile nicht nur Gründer von Off-White, sondern auch der Chefdesigner bei Louis Vuitton und hat eben zusammen mit Nike die The 10-Kollektion rausgebracht, wo man sich 10 verschiedenen Sneakern von Nike gewidmet hat. Also 10 bestehenden Modellen, die es schon gab, hat man eben eine neue Optik gegeben. Und das bedeutet, die wurden im Prinzip komplett auseinandergeschnitten, wieder neu zusammengesetzt, völlig individualisiert und das Ganze natürlich mit dem markentypischen roten Plastiklabel von Off-White als Wiedererkennungsmerkmal, sodass auch jeder auf der Straße sieht, okay, du trägst einen Off-White-Sneaker. Und dieses Handanlegen von Virgil Abloh, diese Individualisierung hat diese Schuhe unglaublich wertvoll gemacht. Du kannst ja mal versuchen, einen davon zu bekommen. Es gibt tatsächlich so 2-3 Modelle, die sind nicht so begehrt, aber den Rest bekommst du einfach überhaupt nicht. Und wenn dann nur zu horrenden Summen. Und ich finde, das ist für mich Beweisführung genug, dass es eigentlich gar nicht so sehr darum geht, was das für ein Turnschuh in dem Fall ist, sondern was er ausdrückt. Also es geht nicht um das Ursprungsmodell in dem Fall bei The Ten, sondern es geht um das, was draus gemacht wurde. Das ist das Wertvolle, das Individuelle, das Regelbrüchige, das Andersartigsein. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass gerade junge Menschen danach lechzen. Also man will nicht mehr gleichgeschaltet sein, man möchte nicht mehr so sein wie alle anderen. Und dann sind Sneaker einfach relativ easy, um da den Unterschied zu machen. Ich glaube, das kann man auch sehr schön übertragen auf andere Produktbereiche, ne, wo man sich durchaus fragen sollte, wie schaffe ich Produkte und Angebote, die dieses Individualitätsbedürfnis der Menschen befriedigen und ihnen das Gefühl geben, etwas Besonderes zu sein. Ich zitiere immer wieder gerne N26. weil ich das Beispiel so gut finde. N26 ist eine Online-Bank, ja. Soweit so unspektakulär. Aber N26 hat sich Gedanken gemacht, naja, was ist denn so die physische Form einer Bank oder das physische Produkt, das Menschen mit sich rumschleppen? Na ja, klar, die EC oder Kreditkarte. Okay, gucken wir uns die mal an. Oh, die sind ja alle ziemlich hässlich. Alles klar, lass uns doch die Metallkarten rausbringen. Das heißt, N26 hat für die Generation digital wirklich Karten aus Metall. Die sehen mega, mega, mega geil aus, noch verknüpft mit weiteren Services und Angeboten. Du bekommst ein Blinkist-Abo dazu, bekommst vergünstigt Zugang zu Fitnesszentren und so weiter und so fort. Worum es mir aber geht, ist, dass man selbst bei einer Bankkarte einen Individualwert schaffen kann, der Menschen wiederum ausweist und von anderen unterscheidet. Mhm. Das Ding war ein Riesenerfolg. Ich glaube, die Limited Edition ist mittlerweile auch komplett vergriffen. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, das wir alle mitnehmen sollten für das, was wir tun. Auch gerade, wenn es um Produktentwicklung geht. Sich nicht nur darüber Gedanken machen, wie kann ich ja innovativ sein und wie kann ich das Produkt besser machen, sondern wie kann ich den Menschen dabei helfen, ihr eigenes inneres Individualitätsbedürfnis zu befriedigen. Ich glaube, dann hat man wirklich nochmal einen Zusatzschlüssel gefunden, um das Ganze zum Erfolg zu bringen.
Cool. Ja, ich habe mir gerade auch, wenn du geredet hast, Gedanken darüber gemacht, wie schafft man es eigentlich, dass ein Produkt auch ein Sammlerstück wird? Ne? Weil das sind ja auch die Sachen, die bei StockX verkauft werden, ob das jetzt Sneaker sind oder auch so Collectibles. Ich habe mir da mal einmal einen Bear Brick gekauft. Weißt du, was ein Bear Brick ist? War mein einziger Kauf auf StockX. Das ist so eine Spielfigur im Endeffekt, aber eine Spielfigur für Erwachsene, kommt natürlich aus Japan. Das sind so Bären, die sehen so ein bisschen aus wie Mickey-Mäuse eigentlich.
Ach doch, ja klar. Ne? Ja, ja.
Da gibt es halt auch wieder Kollaborationen, haben wir gerade schon besprochen, mit verschiedenen Marken, vor allem mit ganz vielen Künstlern, die halt dann welche gestaltet haben. Ja, also du hast da diesen Mickey-Maus-Bär und der wird von den verschiedensten Leuten gestaltet, gibt es verschiedene Versionen und das werden dann Sammlerstücke und das klappt natürlich immer darüber. Erstmal muss das Ding generell schon mal cool sein, damit man es haben will. Da muss es möglichst noch irgendwie besonders sein, vielleicht fast einen Gimmick-Charakter haben, so dass man auch drüber spricht. Das war ja auch bei den werblichen Kooperationen so, die du erwähnt hast. Und da muss es natürlich am Ende des Tages knapp sein. Das ist natürlich das Allerwichtigste, wenn man irgendwas sammeln will. So war das mit den Überraschungseierfiguren auch. Und dann kann das funktionieren. Und Sammlerstücke zu kreieren als Marketingmaßnahme ist natürlich auch interessant, denn derjenige, der dieses Produkt herstellt, beispielsweise IKEA, Virgil Abloh und IKEA-Kollektion, habe ich sogar auch den grünen Teppich, wo Wet Grass draufsteht und die Uhr, wo Temporary draufsteht.
Ich war damals sogar in Paris. In Paris gab es einen Pop-Up-Store, wo diese Kollektion veröffentlicht wurde, noch ein Jahr bevor das Ganze hier in die Stores kam. Ja. Ich dachte mir so, naja, der Drop ist um 9, fährst du mal um 8.30 Uhr hin? nee, ist die Kurzform. Als ich ankam, war das ganze Ding schon abgebaut. Mhm. Also, ja. Aber also, ich weiß genau, was du meinst. Supreme ist ja genauso ein Thema. Ich glaube, das Supreme-Hype ist mittlerweile ein bisschen kleiner geworden. Aber die haben ja auch immer wieder mit Special Editions und Surprise Drops gearbeitet. Ist ein ganz wichtiger Punkt.
Genau, und worauf ich hinaus wollte, ist, für IKEA ging es ja nicht darum, die Produkte waren ja immer noch günstig. Alles andere wäre für IKEA auch nach hinten losgegangen. Es würde ja total dekadent wirken, wenn IKEA sagen würde, hey, wir haben mit einem coolen Designer gearbeitet. Wir haben jetzt hier eine Uhr, die kostet 800 Euro. Obwohl sie eine ganz normale Küchenuhr eigentlich ist. Das hätte ihn jeder übel genommen. Stattdessen haben die Sachen so viel gekostet, wie IKEA-Produkte halt nun mal kosten. Es gab nur nicht unglaublich viel davon. Und dann gab es halt da einen Hype darum, weil die Leute das haben wollten. Viele standen einfach nur vor dem Laden, um das zu kaufen und danach bei eBay Kleinanzeigen oder StockX wieder weiterzuverkaufen an Leute wie mich, die dumm genug sind, dass sie das halt tatsächlich unbedingt haben wollen. Einfach nur deshalb, weil es irgendwie rar und cool ist. Ja. Und dementsprechend ist das natürlich kein Produkt gewesen, genauso wie die Sneaker, von denen du gesprochen hast, was du machst, des Produktwillens, weil du dir einen Umsatz mit dem Produkt irgendwie versprichst, sondern weil das einfach mal ein Statement ist, was du setzen kannst und einfach eine coole, spaßige Aktion ist und du einfach mal, ja, was Geiles gemacht hast. In einer kleinen Stückzahl, du hast kein Geld damit gemacht, das Geld machen die Leute, die später es im Resale-Market halt eben weiterverkaufen. Das ist auf jeden Fall interessant und auch interessant, sich zu fragen, was das alles ausmacht. Und ich glaube auch, mit deiner Spurensuche gerade hast du recht. Natürlich ist die Verknappung super wichtig dabei und vielleicht das ausschlaggebende Element, aber das reicht natürlich nicht. Du kannst nicht einfach sagen, ich habe hier ein Produkt, gibt es nur 15 Mal und alle so, yeah, gib mir eins, direkt auf StockX, 2000 Euro, wer will's haben? Das reicht natürlich nicht. Es muss irgendwie noch besonders und cool dabei sein und all das, was du aufgeführt hast, auch was da mit drin stecken muss.
Sollen wir mal zusammenfassen?
Ja. Gerne.
Ich mache mal den Anfang mit meinen drei Learnings aus der heutigen Folge. Learning Nummer 1 wäre für mich, mach dich und deine Skills rar, gerade dann, wenn der Bedarf am höchsten ist. Je mehr du dich anbietest, desto weniger interessant wirkt dein Angebot. Learning Nummer 2, eine Kollaboration alleine ist noch keine Idee. Positiver Image-Transfer kann nur dann stattfinden, wenn es einen gemeinsamen Kern und natürliche Schnittstellen gibt. Und Learning Nummer 3, abschließend, schaffe Produkte und Angebote, die das Individualitätsbedürfnis der Menschen befriedigen und ihnen das Gefühl gibt, etwas Besonderes zu sein.
Cool, dann meine drei Learnings aus der Startup-Welt von Nike. Erstens, Innovation bedeutet meist vorhandene Dinge originell zu verknüpfen. Finde etwas, das funktioniert, verstehe, warum es funktioniert und wende es auf einen anderen Bereich an. Das nächste Learning. Phil Knight sagt, Business ist Krieg ohne Kugeln. Unterschätze nicht die Bedeutung von Strategie und Taktik. Und drittens, überzeugend ist es, wenn du selbst überzeugt bist. Jo, das waren unsere 6 Learnings für heute aus der Sneakerwelt.
Von dem her würde ich sagen, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder in alter Frische.
Ja, Mittwochmorgen, wenn es wieder heißt Learnings mit Philipp Bündel und Tobias Kargol. Bis dann, bye bye.
Tschüss.